Guten Morgen miteinander. Es ist wunderschön, hier zu sein und so Jesus Christus zu erleben in unserer Mitte. Er ist der wunderbare, treue Hirte. Nur er kann das machen, dass er jeden Einzelnen von uns da abholt, wo wir gerade stehen. Ich habe eine Folie mit dem Titel Der göttliche Auftrag am Beispiel von Jesus Christus. Wir haben ja Mitarbeiter eingesetzt und jetzt ist es eigentlich noch gut, wenn die Mitarbeiter wissen, wozu sie eigentlich eingesetzt sind. Also natürlich die praktische Konsequenz, ich denke, die kennt ihr. Selbstverständlich, ich möchte euch einfach etwas mitgeben. Was ist unser Auftrag? Was ist unser Dienst? Der göttliche Auftrag am Beispiel von Jesus Christus. Der Auftrag von Jesus, ich lese vor aus Johannes 10, 11 bis 21. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es von mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Wegen dieser Worte kam es erneut zu einer Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen, er ist verrückt. Warum hört ihr ihm überhaupt noch zu? Andere aber meinten, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon Blinde sehend machen? Der Auftrag von Jesus. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja schließlich nicht Jesus. Da bin ich froh, dass du das weißt. So, zu Beginn von meinem Heilsarmee-Offiziersdienst, also ich war eigentlich noch im Praktikum in Schaffhausen, da ist jemand gekommen, sozusagen zum Sozialbüro. Da haben wir über Jesus gesprochen und da hat er gesagt, er sei Jesus. Das ist schwierig, wenn das jemand sagt. Ich habe dann einfach gesagt, das glaube ich nicht. Und habe ihm so erklärt, wer Jesus ist. Ja, also was hat der Auftrag von Jesus mit mir zu tun? Naja, eben, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, aus Johannes 20, 21, Friede euch. Das nehmen wir gerne. Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Also alles, was wir jetzt über den Auftrag von Jesus gelesen haben, all das, sagt Jesus, das macht er mit uns eigentlich auch. Er sendet uns, wie er vom Vater gesandt worden ist. Natürlich brauchen wir nicht für die Welt zu sterben. Es würde wahrscheinlich nicht so viel nützen, wenn wir quasi noch einmal für die Sünden der Menschen sterben wollten. Erstens haben wir selber Sünden, oder? Die Jesus uns Gott sei Dank vergeben hat. Und so kommen wir eigentlich schon nicht mehr in Frage als dieses Lamm Gottes, das der Weltsünde auf sich nimmt, weil wir nicht das Lamm Gottes sind. Aber in einem kleineren Maße ist der Auftrag, den Jesus vom Vater bekommen hat, eben schon auch unser Auftrag. Und so hat er ja auch seine Jünger dann ausgesandt. Und seine Jünger sind gegangen und viele von seinen Jüngern sind für Jesus und die Schafe gestorben. Nicht um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, aber von diesen 12 Aposteln ist ja einer abtrünnig geworden, dann wurde der ersetzt. Und von diesen 12 sind 11 nach der Überlieferung dem Märtyrertod gestorben. Der Apostel Jakobus ist sehr schnell hingerichtet worden. Und sein Bruder, der Apostel Johannes, hat wohl am längsten gelebt, aber wurde in die Verbannung geschickt. Dort hat er dann die Offenbarung empfangen. Also Jesus, der am Kreuz gestorben ist, hat seine Apostel ausgesandt und von diesen Aposteln sind 11 ebenfalls für das Reich Gottes gestorben. Also dieser Auftrag hat Merkmale. Und nicht alle Merkmale sind bequem. Fangen wir doch an. Erstens, Gottes Auftrag beinhaltet gefährliche Herausforderungen. Es gibt einen Wolf. Jetzt, wenn wir an einen Hirten und Schafe denken, dann kommt uns so in den Sinn ja so eine schöne Wiese, so eingehakt, oder? So schönes Gras und die Schafe friedlich am Weiden. Das ist für uns ein Schafsleben. Aber das war zur Zeit von Jesus ganz offensichtlich anders. Also nachts wurden die Schafe in den Stall gebracht, das war einfach ein Gemäuer, eben um die Schafe vor den Hirten, vor den Dieben und Räubern und vor den Wölfen, vor den Wölfen zu schützen. Und so in diesem Gemäuer, da lässt sich's natürlich gut sein, ungefähr so wie jetzt heute Morgen, oder? Das ist doch einfach herrlich, oder? Und da denken wir wahrscheinlich, jawohl, der Hirte darf sehr gerne in unser Gemäuer kommen. Und er kann eigentlich auch gleich das Gras bringen. Da ist es wunderschön. Da kann uns nichts passieren. Der Hirte will uns doch sicher irgendwo haben, wo wir in Sicherheit sind. Schließlich hat er gesagt, Friede euch. Also eben Friede. Ja, da sind wir in diesem Gemäuer. Friede. Und wir denken, der Jesus bringt die Wiese in unser Gemäuer hinein. Halleluja. Das ist ein Grund, um ein Loblied anzustimmen. So irgendwie ein altes Lied, Freude in der Heilsmeer oder irgendwie sowas. Oder? Ja, da kommt die Wiese hinein, der gute Hirte auch. Und wir haben es alle so nett miteinander. Aber zu jener Zeit war das eben anders. Also da kam eben am Morgen der Hirte, weil das Gras ist draußen. Und hat seine Herde herausgeführt auf die Wiese zum wunderbaren Gras. Das Problem ist jetzt nur, dort gibt es auch einen Wolf oder Wölfe. Also man kann nicht aufs Gras gehen, ohne dass man sich dem Wolf aussetzt. Das geht nicht. Aber wir sind ja in Sicherheit. Denn der Hirte ist ja da. Nur dieser Wolf ist scheinbar wirklich sehr gefährlich. Weil in diesem Zusammenhang spricht Jesus davon, dass er sein Leben für die Schafe hergibt. Er rennt nicht davon. Er bleibt. Und wenn ihm das halt das Leben kostet. Dieser Wolf ist nicht einfach nur imaginär. Den gibt es. Wir haben in der Offenbarung zum Beispiel so diese antigöttliche Dreiheit, der Antichrist, der falsche Prophet und die Hure Babylon. Der Antichrist, der geht mit Gewalt gegen die Herde vor, der falsche Prophet, der verkündigt das falsche Evangelium und die Hure Babylon, die unterschätzen wir gewaltig. Denn die Hure Babylon steht in Offenbarung 13 oder auf jeden Fall oder 17, eins von beiden, steht, dass sie das Blut der Heiligen trinkt. Die Hure Babylon ist die dekadente Kultur. Und meine Lieben, wir leben in dieser dekadenten Kultur. Wolf kann auch so aussehen. Internetpornografie zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Wölfe, die wir haben unter uns. Und das ist ein Kampf. Und jetzt, der Auftrag lautet, widerstehe diesem Wolf, auch wenn es ans Lebige geht. Widerstehe. Renne nicht davon. Das ist das Erste. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Steht in der Bibel. Das Zweite, super. Danke, jetzt haben wir es schon wortlos. Nonverbal oder ohne Hand. Gottes Auftrag beinhaltet Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Es geht immer um Menschen. Selig sind die Beziehungsmenschen, denn sie sind in der Gemeinde am richtigen Ort. Und das machen die Sachbezogenen. Naja. Da muss ich mal einen Schluck Wasser nehmen. Man kann auch sachbezogen sein und eben doch den Wert der Beziehungen sehen. Dann stellt man halt die Sache in den Dienst der Beziehungen. Wenn man zum Beispiel WC putzt, ich denke, das wäre so ein Dienst, der Jesus gemacht hätte. Also zum Beispiel damals Füße waschen, war ja nichts Angenehmes. Die waren staubig. Die waren wirklich dreckig. Nicht so wie heute. Heute stinken sie manchmal wegen den Schuhen, oder? Das ist auch etwas, gehört halt auch dazu. Aber damals war Füße waschen wirklich Sklavenarbeit und Jesus hat das gemacht. Also man kann zum Beispiel WC putzen für die Menschen. Und das segnend machen. Ja, ich putze das WC. Ich putze das WC für das Reich Gottes und ich segne diese Menschen, die hier auf die Toilette gehen. Zum Beispiel. Also alles geht um Menschen. Gott ist menschenfreundlich, steht im Titusbrief. Er liebt Menschen. Es handelt irgendwie alles um Menschen. Und wir leben in einer Beziehung, in einer Kultur, wo Beziehung, wie soll ich das sagen? Wo man schon viel über Beziehungen spricht und irgendwie lebt man ja auch Beziehungen, aber der Schweizer hat schon gerne so einen Gartenhag um sich herum und fühlt sich dann irgendwie auch etwas sicher darin. Ich denke, dass Gott uns da manchmal etwas herausfordert. Bedenken wir doch, Jesus hat 3 Jahre lang mit seinen Aposteln gelebt und zwar Tag und Nacht. Und das ist für mich ein Gottesbeweis, dass diese Apostel dann gesagt haben, du bist der Sohn Gottes. Nachdem sie ihn 3 Jahre lang Tag und Nacht erlebt haben. Das würdet ihr wahrscheinlich über mich nicht sagen. Aber sie haben Jesus erlebt. Und sie haben ihn erlebt, auch am Morgen, oder wenn man so langsam in Fahrt kommen sollte und so. Sie haben ihn erlebt, wenn er sich geärgert hat. Sie haben ihn erlebt, in ganz verschiedenen Stresssituationen, wo der Mensch, ein Mensch normalerweise Fehler macht. Wir machen Fehler unter Druck, das ist menschlich. Aber Jesus hat das eben nicht gemacht. Das ist göttlich. Und trotzdem, das war eine Bibelschule. 3 Jahre lang Tag und Nacht mit Jesus zusammen zu sein. Und dann hat er diese Jünger ausgesandt. Ich denke, wir können wirklich davon ausgehen, dass die wussten, Reich Gottes hat mit Menschen zu tun, hat mit Zusammenleben zu tun, hat damit zu tun, dass man über Dinge sprechen muss, dass man etwas ausdiskutieren muss, dass man miteinander unterwegs ist, dass man sich auch ärgern kann, aber dann wieder einander sucht und so weiter und so fort. Das ist alles Reich Gottes. Gottes Auftrag beinhaltet die Gelegenheit, Gottes Liebe vertieft zu erleben. Und da muss ich jetzt einen Bibelvers zeigen. Genau, danke. Johannes 10, 17. Beachtet dieses Weil. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Das ist nicht Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So diese bedingungslose Liebe, obwohl es genau das gleiche griechische Wort ist. Offensichtlich gibt es in dieser Gottesliebe verschiedene Dimensionen zu erleben. So diese erste Dimension ist, Gott liebt mich bedingungslos. So fangen wir an. Und das ist immer unsere Grundlage. Das ist sozusagen der Groove. Aber dann kann man noch mehr erleben. Und ich denke, das ist das, was Jesus hier anspricht. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Dieses liebt mich könnte man eigentlich mit einem anderen Wort ersetzen. Der Vater vertraut mir, weil ich mein Leben hergebe. Und ich habe diese Bibelstellen alle nachgeschaut. Übrigens gibt es dann am Schluss noch ein Skript. Ich habe 60 kopiert. Man kann sie einfach mitnehmen. Diejenigen, die keines mehr erwischen, die haben halt Pech gehabt und so. Nein, die können aufs Internet gehen. Es gibt eine einfache Adresse, markus.li, so Markusli. Markus.li gibt man ein und da kommt ihr zu meiner Daten-Homepage und dort geht ihr auf irgendwie lesen. Und dort wäre dann einfach zu oberst das Skript. Das nur so nebenbei. Also ich habe alle diese Bibelstellen nachgeschaut über die Liebe von Jesus und Vater und so. Und dann habe ich gemerkt, wenn man alle diese Bibelstellen zusammennimmt, kann man das eigentlich immer mit Vertrauen verbinden. Also Jesus hat eine Gottesliebe erlebt, die Vertrauen beinhaltet. Eigentlich so, wie das Mose schon erlebt hat. Mose hat ja auch mit dieser einfach bedingungslosen Liebe, mit dieser bedingungslosen Liebe Gottes begonnen. Und dann im Verlauf von seinem Dienst hat Gott immer mehr ihm zugetraut. Zum Beispiel, als es kein Wasser gab, hat Gott zu ihm gesagt, nimm deinen Stab und schlage ihn auf den Felsen. Und Mose hat Gott vertraut und hat das gemacht. Als sie dann wieder einmal kein Wasser hatten, hat Gott an Mose gesagt, geh zum Felsen und sprich zu ihm. Dummerweise war Mose aber in dieser Zeit auch noch etwas verärgert über das Volk und hat er mit dem Felsen nicht gesprochen, sondern hat den Felsen geschlagen. Es kam trotzdem Wasser heraus. Aber das ist der Grund, weshalb Mose nicht ins verheißene Land gehen durfte. Mose war in einem Vertrauensverhältnis mit Gott. Gott hat viel mehr von ihm erwartet, weil das ein ganz feines Verhältnis war. Es ist ähnlich wie in der Ehe, wenn ich zu meiner Frau ein unschönes Wort sage, dann ist das eine Katastrophe. Dann sind wir in einer Ehekrise. Wenn ich das aber zu einem Straßenarbeiter mache, der mich gerade angespritzt hat, beim Reinigen. Dann denkt er, ja, was soll's? Je näher wir sind, desto feiner ist diese Liebe und desto verletzlicher ist sie. Desto mehr Vertrauen ist da drin. Und Gott hat sich eben dem Mose anvertraut und hat deshalb auch von Mose viel mehr erwartet. Und jetzt, das sehe ich in dieser Beziehung von Jesus Christus mit Gott. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Der Vater liebt mich, er vertraut mir und ich vertraue ihm. Wir stehen in einem Vertrauensverhältnis. Und deshalb, dieser Punkt, Gottes Auftrag, beinhaltet die Gelegenheit, Gottes Liebe vertieft zu erleben. Dass wir eben in dieses Vertrauensverhältnis hineinkommen, mehr und mehr. Gottes Auftrag beinhaltet Vollmacht. Das hören wir doch gerne, oder? Vollmacht über Dinge, die wir besitzen. Zum Beispiel unser Leben. Da wieder diese Bibelstelle. Ich lese von Johannes 10, 18. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, das ist genau das gleiche Wort wie Vollmacht. Man kann auch lesen, ich habe die Vollmacht, es herzugeben. Diese Vollmacht hast du auch. Du hast die Vollmacht zu entscheiden, für was du dein Leben hergibst. Es gibt eine interessante Geschichte in der jüdischen Geschichte von Flavius Josephus, genau vom Soldat Sabinus. Oder Sabinus, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Der Sabinus, das war ein Soldat von Titus. Und der Titus ist derjenige, der 70 nach Christus Jerusalem erobert hat, mit seinem römischen Heer. Und diese Eroberung, die hat den Römern ziemlich viel gekostet. Die haben 3 Jahre lang Jerusalem belagert. Und Titus wollte das immer wieder forcieren, dass man endlich mal diese Stadt einnimmt, weil Belagern, das braucht auch Zeit, das braucht Geld, man muss das Heer bezahlen und alles. Und schließlich will Titus ja eigentlich auch wieder nach Rom, um zu regieren und so weiter. Und da hat er eine feurige Ansprache gehalten. Nach dieser feurigen Ansprache hat Sabinus gesagt, Titus, ich opfere mein Leben für dich. Cäsar, ich opfere mein Leben für dich. Titus war sowieso der Sohn von Vespasian und der war dann zu dieser Zeit schon Kaiser. Und dann ist dieser Sabinus, wird dann beschrieben von Flavius Josephus, hat dann den Schild genommen, hat sein Schwert genommen und ist gegen Jerusalem gerannt. Und dann kam alles geflogen. Da kann man sich auch den Schild des Glaubens besser vorstellen, oder? Da kam alles geflogen und da musste man sich dagegen stemmen, sonst wäre man gleich umgekippt. Da kamen Steine, da kamen Speere, da kamen Pfeile, da kam einfach alles. Und er ist gerannt, hat es geschafft bis zu dieser Mauer, konnte sogar hochkommen und dummerweise ist er dort oben ausgeschlüpft. Und dann haben ihn die Juden fertig gemacht. Mit Pfeilen aus sicherer Distanz haben sie ihn getroffen und haben ihn dann, eben was man halt mit einem Soldaten macht im Kampf, oder? Dieser Sabinus hat Geschichte geschrieben. Ob sich das lohnt, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe gerade letzthin, wir haben jetzt ja mit dem Mount Everest, da hat es jetzt mehrere Tote gegeben und so, jetzt habe ich letztens einen Kinofilm gesehen, The Wall. Ich glaube, The Wall heißt es. Ja, habe es irgendwo sogar noch aufgeschrieben. Nein, The Dawn Wall. Diese Dawn Wall ist im Yosemite National Park in den USA. Das ist eine Wand, die kann man sozusagen nicht besteigen. Und nur wenige haben das geschafft. Und jetzt hat es ein Tommy, hat er sich in den Kopf gesetzt, eine Route zu gehen, die eigentlich Menschen unmöglich ist. Und er hat über ein Jahr gebraucht, um das vorzubereiten. Und dann hat es mit einem Partner, hat er das dann schlussendlich geschafft in 19 Tagen. Er hat Geschichte geschrieben. Aber lohnt sich das? Die Menschen wollen sich für etwas hingeben. Die Menschen wollen etwas verändern. Viele Menschen wollen Geschichte schreiben. Deshalb melden sie sich bei DSDS und solches Zeugs, oder? Sie wollen irgendwie einen Platz in der Geschichte bekommen. Wir haben die Macht zu entscheiden, für was wir unser Leben hergeben. Und Jesus hat sein Leben für den himmlischen Vater hingegeben und für die Menschen, die der himmlische Vater liebt. Und das sind alle. Für was gibst du dein Leben hin? Du hast die Macht zu entscheiden. Für was gibst du dein Geld hin? Du hast die Macht zu entscheiden. Für was gibst du deine Zeit hin? Du hast die Macht zu entscheiden. Du hast Vollmacht. Manchmal bitten wir um Vollmacht und sind uns gar nicht bewusst, dass wir Vollmacht haben. Das wird von Spurgeon überliefert. Ich glaube, es war Spurgeon. Da hat ein reicher Mann für Geld gebetet. Und dann hat Spurgeon gefunden, du, lass mal schön. Da brauchen wir nicht zu beten. Das hast du ja. Ich weiß nicht, wie der dann reingeschaut hat. Wir haben ja etwas. Und Jesus hat dieses Etwas alles für Gott hingegeben. Das Nächste. Das haben wir jetzt. Gottes Auftrag beinhaltet Vollmacht über Dinge, die wir besitzen, unser Leben. Und jetzt kommt's. Gottes Auftrag beinhaltet Vollmacht über Dinge, die übernatürlich sind. Das ist dann das Nächste. Denn Jesus sagt, ich habe die Macht, es, also mein Leben herzugeben, und ich habe die Macht oder die Vollmacht, es wieder zu empfangen. Das haben wir nicht. Wir haben nicht die Vollmacht, unser Leben selber wieder zu empfangen. Aber Jesus kann uns diese Vollmacht geben, denn er hat sie. Aber jetzt müssen wir die Reihenfolge beachten. Es geht zuerst darum, dass wir unser Leben Jesus hingeben. Wir haben diese Vollmacht, unser Leben für Jesus hinzugeben. Und dann dürfen wir dastehen und damit rechnen, dass er uns Vollmacht gibt über übernatürliche Dinge, die wir nicht haben, aber die er hat. Und diese Reihenfolge müssen wir beachten. Sonst beten wir um Vollmacht und es wird nichts nützen. Es geht nur diesen Weg. Dieses sich hingeben für Gottes Reich, für Gott, für Jesus Christus, um dann dieses Erwarten, dass er uns jetzt das schenkt. Übernatürlich das schenkt, was wir jetzt brauchen. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Wir gehen weiter. Das haben wir jetzt, also fünftens, wir kommen zu sechstens. Gottes Auftrag provoziert und schafft Feinde, aber auch Freunde. Wenn wir Gottes Auftrag tun wollen, dann, also spätestens dann, können wir es nicht allen recht machen. Spätestens dann. Das ist ja schon von Geburt weg so, aber dann müssen wir es wirklich wissen. Und wenn sie Jesus besessen genannt haben, wenn sie ihn verrückt genannt haben, wie viel mehr wird man uns nennen? Denn Jesus hat auch unter Druck keine Fehler gemacht. Das ist bei uns anders. Wir machen Fehler unter Druck. Und dann dürfen wir uns einfach bewusst sein, hey, das gehört dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich habe am meisten unter meinen Fehlern gelitten. Ich bin nicht so, was soll ich sagen, von meinem Typ her kann ich es ertragen, wenn Menschen halt ein Problem mit mir haben. Das kann ich von meinem Typ her ertrage. Ich finde es auch nicht lustig, aber ich ertrage das. Aber wenn Menschen gegen mich sind, weil ich einen Fehler gemacht habe, oh, dann leide ich unter mir selber. Und das war eine große Schwierigkeit, die ich mal durchgehen musste, bis ich dann endlich mal verstanden habe, Markus, Fehler machen ist menschlich, du bist nicht Jesus. Das ist der Unterschied von seinem Kreuz zu deinem Kreuz. Ich soll das Kreuz Christi tragen, aber zu meinem Kreuz gehört eben auch noch dazu, dass ich unter Druck Fehler mache. Aber wenn ich es für Jesus Christus mache, dann leide ich trotzdem für Gott. Und dann ist Gott trotzdem für mich. Und das gehört einfach dazu. Und dann kommen wir zu siebtens. Gottes Auftrag ist freiwillig. Das habe ich gedacht, das muss ich so zum Schluss nehmen. Wir wollen das auch noch in der Bibelstelle nachsehen. Ja, hier kommt es. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. In einer noch wörtlichen Übersetzung steht dieses freiwillig nicht, aber kommt vom Text her total zum Ausdruck. Jesus hat das alles freiwillig gemacht. Liebe ist immer freiwillig. Und für Gott dienen ist immer freiwillig. Weil wir es aus Liebe tun sollen. Und jetzt mache ich einfach noch einmal diese Frage. Wer will sein Leben Gott hinlegen? Wer will gerade jetzt diese Vollmacht in Anspruch nehmen und sagen, okay, vielleicht habe ich es ja schon einmal gemacht, aber momentan habe ich jetzt den Eindruck, ich sollte es noch einmal machen. Oder vielleicht sagst du dir, ja, ich habe eigentlich schon wirklich für Gott gewirkt. Und ich habe es wirklich aufrichtig gemeint. Aber ich habe es irgendwie auf meine Weise gemacht. Bist du bereit, einfach so dein Leben für Gott einfach hinzulegen und zu sagen, Herr, ich gebe alles dir. Das ist diese Vollmacht, die du mir gegeben hast. Alles dir geben. Und dann diesen wunderbaren Tausch zu machen, ich gebe alles Jesus und Jesus gibt mir das, was ich brauche. Wer will das? Der soll jetzt aufstehen. Und dann werde ich für euch beten. Einfach aufstehen, wer das will. Nur kein Massendruck, gell? Bleib sitzen, wenn du findest, nein, das ist okay. Ja, es gibt so Aufrufe, wo irgendwie jeder denkt, ja, als guter Christ sollte ich jetzt eigentlich aufstehen. Also, so meine ich das nicht. Wirklich dieses alles hinlegen und dastehen und sagen, Herr, ja, bitte nimm es. Und ich bete jetzt, Herr Jesus, wir stehen vor dir. Und wir legen dir alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, worüber du uns Macht gegeben hast, legen wir dir hin. Wir geben es her. Wir geben es her. Und im Namen von Jesus Christus segne ich euch mit dieser übernatürlichen Vollmacht, die nur Jesus geben kann. Dass du, Herr Jesus, gerade jetzt auf Menschen kommst mit deinem Heiligen Geist und sie erfüllst. Du hast gesagt, dass wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, dass du uns dann nicht etwas anderes gibst, sondern dass du uns dann genau diesen Heiligen Geist schenkst. Und jetzt bitten wir dich um diesen Heiligen Geist, Herr Jesus, dass dieser Heilige Geist jetzt auf diese Menschen kommt, die vor dir stehen, dir alles hingeben. Und in diesem Sinne segne ich euch mit diesem Frieden von Jesus Christus. Friede sei mit euch. Amen. Amen.